Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin, moin, ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute hat uns die Katze was vor die Tür gelegt. Hallo Max.
Hallo Kirill, hallo da draußen. Ja, die Katze hat uns den Mirko vor die Tür gelegt.
Hallo Mirko.
Moin, hallo.
Wir wissen ja deinen Namen schon. Erzähl doch noch mehr von dir. Nicht alle Details, bitte.
Nicht alle Details, schade. Ja, moin, mein Name ist der Mirko. Bin angestellt seit dem 1.11. als Chef der Bar im Restaurant.
Das sind ganz schön viele Details.
bin froh, hier das erste Mal beim Podcast dabei zu sein. Und ja.
Wir hoffentlich auch nach dem Podcast.
Das entscheiden wir dann hinterher. Aber du bist ja nicht ohne Grund hier, sondern
korrekt.
Du hast vor ein paar Tagen deinen ersten Sommelier-Wettbewerb gewonnen. Also der für euch da draußen, der liebe Mirko, ist der beste Jungsommelier Deutschlands. Und
deswegen darf er überhaupt hier sein.
Deshalb darf er dieselbe Luft wie wir.
Ja.
Nein, also wir sind natürlich unglaublich stolz auf den Mirko und das haben wir natürlich zum Anlass genommen, ihn jetzt mal hier im Podcast auch euch da draußen vorzustellen. Der ein oder andere Zuhörer hat ihn ja vielleicht schon live im Restaurant erlebt, aber nein, also wir sind super stolz, gratulieren dir natürlich auch nochmal ganz herzlich.
Herzlichen Glückwunsch,
Dankeschön.
Super, du.
Und
abgeräumt.
Haben wir natürlich zum Anlass genommen, dich hier heute einzuladen und einfach mal ein bisschen über den Wettbewerb zu reden, wie auch die Erfahrung da für dich war. Und dann stellst du uns deine zwei Lieblingsweine von der Weinkarte vor.
Ja, aber zuerst wollen wir einmal kurz auf den Wettbewerb eingehen.
Wollen wir nicht zuerst was trinken?
Oh ja, scheiße, verdammt nochmal. Du hast wie immer recht.
Mirko, erzähl mal.
Erzähl mal zu deinem ersten Wein was und dann frage ich ganz, ganz viele verschiedene blöde Fragen.
Ja, bitte, ich freue mich.
Dann frage ich ganz, ganz viele verschiedene blöde Fragen, alles klar. Ich habe aber noch nichts getrunken.
Ja, das ist wahrscheinlich
das Problem. Das ist das Problem. Erzähl mal was zu deinem ersten Lieblingswein, Gott sei Dank ein Weißwein.
Weingut Pfäffingen aus der Pfalz, 22er Scheurebe SP.
Was heißt denn SP?
SP ist Selektion Pfäffingen.
Ah ja.
Das sind meines Erachtens nach die ältesten Scheureben-Rebstöcke, die es in Deutschland gibt. Und das ist ein richtig schöner Nasenwein. Ich liebe es, an einem Glas einfach nur zu riechen und das zu analysieren. Und Scheurebe als Bouquet-Traube macht mir einfach extrem viel Spaß.
Wieso denn Scheurebe? Also ich meine, Scheurebe ist doch schon so eine ältere Generation Wein, oder? Also für die ältere Generation.
Ich glaube, ich hatte meine erste Scheurebe sogar aus Sachsen.
Eifer-Pipschle,
genau, ist der Heimat. Genau, da habe ich mich einfach...
Das ist voll gut.
Und da habe ich mich einfach darin verliebt, einfach in die Aromatik und dadurch, dass die auch wirklich einfach richtig gut gemacht ist. Also die hat dann auch noch mit neuem Holz aus französischer und amerikanischer Eiche mit Maischestandzeit, ist die nicht nur in der Nase extrem spannend für mich, sondern auch am Gaumen einfach und halt auch wirklich ein guter Essensbegleiter.
Dann lass uns doch mal auf deinen Erfolg nochmal anstoßen.
Ja, Dankeschön.
Wir durften ja bereits schon mal anstoßen, vor einigen Tagen.
Kann man nie genug machen.
Kann man nie genug machen. Finde ich ganz spannend. Bist du überhaupt dazu gekommen, Sommelier zu werden? Oder warum machst du das?
Ich hatte 2017 meine Ausbildung als Hotelfachmann angefangen. Und
hoffentlich auch beendet.
Auch beendet, ja.
Und
erfolgreich beendet, ja.
Ah ja, diese Details wären wichtig.
Ja. Und da kann ich mich an meinen ersten Abendservice erinnern, wo ich Weinservice machen durfte. Und das war ein Sancerre Blanc.
Und was war das?
Ein Sancerre Blanc. Und dementsprechend
meint der Sancerre?
Sancerre.
Ja, mein Sancerre.
Sancerre. Und da war ich mit die diversen Angaben von Weinetikett total überfordert und mein ehemaliger Restaurantleiter war auch sehr weininteressiert, hat auch gesagt, den Sommelier brauche ich nicht mehr machen, der ist zu alt dafür, konzentriert sich lieber auf die Leitung des Restaurants, hat mir aber ein, zwei Sachen erklärt und dann auch die Rebsorte und wo sie herkommt. Und dann hat er mich 2018 mit aufs Weingut Odinstal zur Weinlese genommen.
Ah, sehr gut.
Wo ich
auch einer Andreas der besten Schumann Wein, ja, Topmann
kennenlernen durfte. Und da wurde bei der Weinlese so viel zwischen den Rebzeilen geredet. Und das war dann auch wirklich...
Man fasst auch viel Rebzeilen? Sagt ja man das wirklich?
Ja, was soll man sonst dazu sagen?
Naja, im Weinberg.
Es war einfach unfassbar spannend für mich. Und dann hat er wirklich, zum Mittag gab es immer drei Gänge. Und da hat er eine Blindverkostung oder hat er einen Wein blind verkostet. Und den hat er dann wirklich bis ins kleinste Detail komplett genagelt. Und das war dann so dieses, krass, okay, das will ich auch irgendwann.
Was für unsere Zuhörer, was heißt denn den Wein genagelt? Das könnte man auch missverstehen.
Er hat bis aufs kleinste Detail den Wein analysiert und konnte dann sagen, welcher Jahrgang, welche Rebsorte, welches Anbaugebiet, welches Land. Und da es ein deutscher Wein war, konnte er sogar die Bodenform bestimmen.
Da ist der Groschen bei dir gefallen.
Das war dann auch so dieses, krass, das will ich auch.
Okay, ja, genau. Das ist ganz spannend. Und dann hast du ja ein bisschen gearbeitet und hast dann den Weg zu uns gefunden. Und jetzt, was findest du denn an Max so gut, dass du dann auch noch bei uns geblieben bist?
So, jetzt bepinnen.
nicht selber den Bauch streicheln.
Max ist für mich ein laufendes Weinlexikon.
Ja, für mich wohl auch. Da sind wir uns d'accord.
Ich durfte ja letztes Jahr 23 im Januar Praktikum in Kienfels machen und da hatte Max sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet und ich habe mich da so langsam angetastet und habe ihn von der Seite Fragen gestellt und er sitzt da an seinem Programm und tippert die Fragen durch, beantwortet die Frage richtig und beantwortet meine Frage auch noch. Das war so dieses okay, also auch die Fragen, die dort drin standen, das war einfach Next Level und
da hat er dich verhext.
Verhext, definitiv. Also das ist einfach Weinwissen ohne Ende und einfach auch...
Jetzt kannst du den Bauch streichen.
dass er es mit Leidenschaft tut, also...
Ja, das kann man wirklich über ihn so sagen.
Genau.
Das würde ich jederzeit unterschreiben.
Das finde ich einfach unfassbar schön. Wenn du interessiert bist, dann ist Max auf jeden Fall die richtige Person.
Ja, ich habe mir halt auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, wir müssen uns um unseren Nachwuchs besser kümmern in der Branche.
Exakt.
Und da ich zwar ordentlich, aber definitiv nicht gut kochen kann, kümmere ich mich halt um den Sommelier
nach. Du kannst schon gut kochen. Ja, deine Rinderrouladen sind legendär. Ja,
da beschwert sich meine Frau immer. Die sagt immer, du kannst ja immer nicht hier nur Rinderrouladen machen. Nein, ich kann...
Grillen kann ich auch ganz gut.
Also man verhungert mit mir auf jeden Fall nicht. Aber man verdurstet definitiv auch nicht mit mir. Und ich habe mir halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, mich auch um den Nachwuchs zu kümmern. Ich bin ja auch Regionalsprecher hier von der Sommelier-Union in Norddeutschland, in Hamburg. Und versuche halt von meinem Wissen und von meiner Passion auch einfach ein bisschen was weiterzugeben. Und auch den Verbänden und den Vereinen, die auch über die letzten Jahre in meiner Wettbewerbszeit viel in mich investiert haben, auch wieder ein bisschen was zurückzugeben durch diese
Nachwuchs. Was ganz wichtig und völlig korrekt ist, ja.
Und wir hatten ja mal die, ich möchte einfach junge, interessierte Menschen bei uns im Team haben, die Bock haben auf Wein, auf Gastronomie. Und da war Mirko einfach, ist das Paradebeispiel dafür. Und deshalb...
Jetzt darfst du dir aber noch nicht den Bauch schneiden.
Nein, noch nicht. Und deshalb ist es für mich eben auch wichtig, dann, weil, dass wir mittlerweile ein Team mit 4 Sommeliers sind, weil es bringt ja nichts, wenn ich das ganze Wissen über die 600 Weine horte, weil wir hatten auch schon den Fall, dass ich mal länger mit meinem kaputten Fuß ausgefallen bin oder jeder Mensch wird ja mal krank oder hat Urlaub und dann muss ja trotzdem hier drüben bei uns im Kienfels auch noch Wein verkauft werden. Und
das Problem ist, wir brauchen 3 Sommeliers, um dich zu ersetzen. Ja. Ja, also die Reaktion, ich glaube, die muss einmal gepostet werden, also im Bild. Jetzt hättest du dir auch den Bauch übrigens.
Ja, ich pinsel mir imaginär. Und ich erkenne in Mirko sehr viel von mir wieder, diese Wissbegierigkeit, diese Energie und das fördert man dann natürlich auch gerne. Ne? Und ich trieze ihn auch für die Wettbewerbe.
Also ja, genau, das wäre meine Frage. Also wie war das für dich quasi der, ne, du warst ja sonst selber immer in diesen Wettbewerben. Wie war das für dich so ein, ich würde mal sagen, ein junges Talent dann irgendwie dorthin zu manövrieren, dorthin zu bringen, für dich als Mentor dann in dem Fall?
Für mich macht es unglaublich viel Spaß, weil ich muss es nicht mehr selber machen. Es ist unglaublich anstrengend, es kostet extrem viel Zeit und Energie, aber es macht natürlich auch Spaß, sonst hätte ich es nie gemacht und würde es auch sonst niemandem empfehlen. Und es ist ja nicht nur, man macht ja sowas nicht nur, um jetzt Wettbewerbe zu machen, das war auch zum Beispiel immer meine Intention, warum ich zu Wettbewerben gegangen bin, durch diese Vorbereitung und durch dieses intensiven Auseinandersetzen mit dem Produkt Wein und mit allem, was dazugehört. Es geht ja auch viel weiter über Zigarren, Kaffee, Tee, Sake, alkoholfrei, alles. Gehört ja alles mit dazu. Wirst du letztendlich unterm Strich ein besserer Sommelier, wenn du einfach dich sehr, sehr intensiv mit den Sachen beschäftigst. Und ich versuche auch immer, und da bin ich auch ganz froh, dass sich auch die Wettbewerbe da eine entwickeln, dass sie berufsnaher werden. Also, dass man
einfach, das hat sich also was verändert.
Ja, ja, also so vor, als ich mit Wettbewerben angefangen habe, da war das noch so, da waren halt oft die Sommeliers irgendwie ganz weit vorne, die sehr gute Theoretiker waren. Hm. Und wenn die dann aber auf einmal auf der Bühne vor einem Gast stehen mussten und da ein Rollenspiel machen mussten, dann hast du auf einmal gemerkt, oh, jetzt geht's aber.
Gehen wir einmal ganz kurz nur, gehen wir drauf ein. Also so ein Wettbewerb ist aufgebaut wie, man macht Rollenspiel im Sinne von, man erschafft eine Situation.
Genau, also jetzt, wenn wir über den konkreten Wettbewerb von Mirko reden, wo er jetzt gerade dabei war, da ging es erstmal los mit einem schönen Theorieteil mit 50 Fragen, die auch schon für, das ist ja ein Jungsommelier-Wettbewerb gewesen, doch auch ja, recht Zunder. Knackig war, aber so trennt man natürlich auch schon mal ein bisschen die Spreu vom Weizen. Mhm. Dann gab es da eine kleine Spirituosenprobe. Was hatten wir da, Mirko?
Wir hatten drei klare Spirituosen. Wir hatten einmal einen Grappa, wir hatten einmal einen Mezcal und einmal einen Himbeergeist.
Genau, und da geht es eben nicht nur darum zu schreiben, das ist ein Himbeergeist, sondern geht es auch darum, wo kommt er her, was ist die Grundzutat, im Bestfall auch noch den Produzenten zu benennen, was bei Spirituosen auch immer so ein bisschen Ratespiel natürlich ist. Das haben nicht nur Mirko, sondern auch die anderen Kandidaten, insgesamt waren 6 Kandidaten, auch wirklich ganz gut gemacht. Und weil, ich kann ja sagen, ich war auch mit in der Jury, also ich habe gesehen, was die Jungs da gemacht haben. Es waren in dem Fall nur Jungs, es waren leider keine Mädels diesmal mit dabei.
Ja, schade.
Na, es waren 2 gemeldet, die haben aber kurzfristig leider absagen müssen. Mhm. Was ich auch so ein bisschen schade fand, ein Kollege musste auch noch kurzfristig absagen, weil er dann arbeiten musste. Das finde ich halt schade, dass die Betriebe das nicht ermöglichen, dass jemand zu so einem Wettbewerb gehen kann, weil ja, natürlich fehlt in dem Moment die Arbeitskraft, aber wenn du motivierst ja junge Menschen auch damit und ich glaube, sie zahlen dir das vielfach zurück, wenn du so etwas ermöglichst.
Das werden wir beim Mirko.
Das messen wir jetzt. Dann Mirko, erzähl doch mal weiter. Wie ging es dann weiter nach dem Spirituosen-Tasting?
Dann hatten wir erstmal eine Dreiviertelstunde Verschnaufspause, haben uns natürlich dann auch ausgetauscht mit den anderen.
Hast du mal eine Zigarre geraucht, ja?
Nicht ganz. genau, und dann hatten wir zum Anfang des Wettbewerbs Nummern gezogen, in welcher Reihenfolge wir mit der Praxis beginnen. War die Nummer 2, Gott sei Dank, weil wo der erste Kandidat geholt worden ist, der Leo aus dem KDW in Berlin, ging mir ganz gut die Pumpe, muss ich ehrlich gestehen, gerade weil es der erste Wettbewerb war, an dem ich teilnehmen durfte.
Warst du wirklich, also warst du den ganzen Wettbewerb über nervös?
Theorie ging es, weil ich mich da sicher gefühlt habe, gerade auch was das Blindverkosten von Spiritosen betrifft, durfte ich Gott sei Dank auch zweimal blind machen als Vorbereitung und das hat auch gut funktioniert. Dementsprechend hatte ich eher Angst vor der Praxis.
Also nur für euch da draußen, also ganz klassisch eigentlich fast, in fast allen Lehrberufen, handwerklichen Lehrberufen sogar, gibt immer einen Theorieteil und einen Praxisteil. Und das ist, meinte, glaube ich, auch Max mit dem, ja, wie soll ich, eine Situation, die dann erschaffen wird, quasi der Praxisnähe.
Genau. Also jetzt in dem konkreten Fall war es dann tatsächlich so, dass in dem einen Raum 4 Gäste waren, die saßen an einem Tisch, du bist reingekommen und dann wurde eine Flasche Champagner bestellt. Eine bestimmte Flasche, es war 2015er Blanc de Blanc von Louis Röderer. Also so eine normale Gastsituation, so wie es im Abendservice
stattfindet.
Ja. Dann geht es natürlich darum, dass diese Flasche fachgerecht serviert wird. Da gibt es natürlich so Regeln, auf die man achten muss, wie dass der Korken nicht rausschießt, dass der Korken leise kommt, dass du beim Eingießen nicht auf die Tischdecke tropfst. Und dafür gibt es dann Punkte. Die Jury sitzt die ganze Zeit da und macht eigentlich nur Haken oder macht sich Notizen. Da geht es eben um einen fachlich korrekten Service.
Okay, also quasi eine zweite Prüfung nach der Lehre.
Sozusagen, genau. Und dann, wie es ja auch im Restaurant der Fall ist, stellen ja Gäste auch manchmal blöde Fragen während dem Arbeiten. Was wurde dir gefragt?
Es wurde gefragt von einer Dame, die bestellt hatte, was denn Blanc de Blanc bedeutet, gerade in Bezug auf Champagner.
Was bedeutet denn Blanc
de Blanc? Das, also Blanc de Blanc ist immer reinsortig aus einer weißen Traube und dadurch, dass in der Champagne Chardonnay hauptsächlich verwendet wird, war dieser natürlich 100% aus der Rebsorte Chardonnay.
Wäre genau mein Champagner
gewesen. Ja.
Weiter.
Dann, ich muss ganz ehrlich sagen,
trink mal einen Stück, du hast eine ganz trockene Kehle, das höre ich von hier aus.
Es gab da noch ein, zwei weitere Fragen und das sind eben so typische Aufgaben, wie sie eben auch im Restaurant jeden Abend servieren. Der Gast fragt dich ja immer irgendwas, ob es jetzt zu einem Gericht was ist oder ob du zu dem Wein, den du gerade ausschenkst, also das ist ja normales Prozedere und da geht es eben auch drum, weil diese ganzen Aufgaben finden natürlich auf Zeit statt. Du hast immer eine Zeit.
Ah, okay, das ist der tricky
Part. Kann, weil auch es geht ja auch darum zu sehen, arbeitet derjenige effizient? Ja, jeder schafft es irgendwie in einem gewissen Zeitrahmen eine Flasche Champagner an den Tisch zu bringen. Mhm. Aber das Zeitmanagement ist schon wichtig, weil die Zeit ist jetzt nicht so luxuriös bemessen. Weil auch das ist ja wichtig, auch das ist berufsnah. Es geht ja um effizientes Arbeiten.
Das ist korrekt. Mhm. Wird denn da auch, also obwohl es jetzt natürlich um ein Sommelier geht und primär natürlich um Wein, wird auch über Essen gefragt, gesprochen? Spricht man auch Empfehlungen aus?
Also in dem konkreten Fall war es jetzt so, dass dann es Bonuspunkte gab, wenn du zu dem Champagner eine Speisenempfehlung abgegeben
hättest. Hattest du was abgegeben?
Ein Dutzend Austern, zum Teil für die Mitte Sylter Royal mit Schalottenvinaigrette und etwas Chesterbread. Oder für diejenigen, die keine Austern mögen, hatte ich etwas Duroc-Schinken empfohlen mit Kräutern und Croutons.
Du lachst, weil dir diese beiden Sachen natürlich sehr bekannt vorkommen, weil es natürlich Produkte sind, die bei uns im
Restaurant... Ja, aber es ist doch gut, also ich finde es super. Ja, aber es passt ja auch.
Und das ist auch mein Tipp, also Mirko ist jetzt ja auch nicht der Erste, den ich auf einen Wettbewerb vorbereitet habe, es ist immer mein Tipp, empfehlt etwas, mit dem ihr täglich arbeitet. Benutzt Produkte, mit denen ihr täglich arbeitet, weil dann musst du nicht drüber nachdenken.
Ja, absolut richtig.
Absolut. Und dann, um deine Frage noch weiter zu beantworten, die nächste Aufgabe war dann, dass dir ein Fünfgang-Menü ausgehändelt wurde und du dazu eine passende Weinempfehlung abgeben musstest.
Ja, das ist doch schon wieder spannend.
Und das ist natürlich, das ist ja eigentlich die Kernaufgabe eines Sommeliers, Food and Wine Pairing, zusätzlich zum natürlich perfekten Servieren der Getränke. Und da geht es dann eben darum, dass die Weine komplett benannt werden. Es reicht jetzt nicht nur zu sagen, es gibt eine Scheurebe zu dem Gang, weil das gut passt, sondern es gibt eine 2022er Scheurebe vom Weingut Pfäffing aus der Pfalz. Die Pfalz liegt in Deutschland. Und für alles, was du sagst, gibt es dann Punkte. Also du konntest für den richtigen Wein 2,5 Punkte holen oder für den Wein 2,5 Punkte holen, wenn du das alles gesagt hast. Also Jahrgang, Rebsorte, Winzer, Anbaugebiet, Land. Und hast du halt nur gesagt, ja, es gibt eine Scheurebe zur Vorspeise, und hast halt nur einen halben Punkt gekriegt.
Ah, okay. Also es wird dann auch schon mit einem scharfen Bleistift.
Natürlich. Und dann wird auch bewertet, ob der Wein wirklich zum Essen passt. Mhm. Und auch die Begründung.
Warum. Also es wird auch dann wirklich gegessen?
Oder? Nein, das ist dann fiktiv. Das ist fiktiv, aber deshalb sitzen ja auch immer Profis in der Jury, die dann eben sagen können, naja, das passt ganz gut, die Scheurebe zu meinem Thunfisch-Tatar. Aber den Cabernet Sauvignon zu meinem Thunfisch-Tatar, das passt halt nicht. Also dann kriegst du da halt keine Punkte.
Okay.
Zudem wurde ja auch explizit in der Einladung geschrieben, dass der Endausscheid in Portugal, in Lissabon ja...
da fliegst du ja als nächstes hin.
Genau, ab den 15. bis 20.10. Der ist ja dann natürlich in Englisch. Und dementsprechend war auch die Menübegleitung zum Fünfgang-Menü auf Englisch. Mhm.
Was auch eine Herausforderung ist, so Geschmäcker, die du sonst immer auf Deutsch erklärst, ist es, glaube ich, auf Englisch musst du es dann nochmal alles umswitchen. Oder war das für dich easy peasy?
Ich fand es relativ entspannt, dadurch, dass wir ja auch wirklich mindestens einen Tisch jeden Abend in Englisch bedienen dürfen, habe ich mir da wirklich schon ein kleines
Bölsterchen, Sprachbölsterchen aufgebaut.
Genau. Das ist, man muss dann auch so ein bisschen Vokabel lernen, wie früher in der Schule eigentlich, weil es sind halt so Fachbegriffe, die musst du dir halt mal angucken, was das auf Englisch heißt. Ne? Und Man hat es in dem Wettbewerb auch so ein bisschen gesehen, die Kandidaten, die in großen Städten arbeiten, wie jetzt Mirko oder der Zweitplatzierte kommt aus Berlin, der arbeitet im KDB, die haben täglich englischsprachige Gäste. Mhm. Die haben damit kein Problem. Wir hatten auch ein paar Kandidaten, die kommen so aus eher ländlichen Regionen, arbeiten vielleicht im kleinen Landgasthof oder so. Da ist dann ein englischsprachiger Gast so einmal im Quartal vielleicht oder wenn überhaupt. Und die hatten dann teilweise da halt schon ein bisschen Probleme. Ich habe ja zum Beispiel, wie ich mich auch auf die internationalen Wettbewerbe mit WM und so weiter vorbereitet, ich habe ja mein Lernen komplett auf Englisch umgestellt.
Oh.
Ich besitze ja auch so gut wie kein deutsches Weinbuch. Alle meine Bücher sind nahezu auf Englisch, weil ich einfach halt gar nicht mehr in Deutsch gelernt habe. Mir fällt es zum Beispiel bis heute sehr, sehr schwer, wenn ich für eine Verkostung oder so einen Wein auf Deutsch beschreiben muss, weil mir fehlen teilweise die deutschen Vokabeln, weil ich sie nur auf Englisch gelernt habe. Ich kann dir sofort sagen, was das auf Englisch heißt, und dann muss ich das Denken anfangen und umswitchen.
Oh, okay, das ist krass. Das ist echt krass eigentlich und total paradox. Also ein Mensch, der aus Deutschland kommt, deutscher Sommelier, du hast in Deutschland gelernt und dann auf Englisch einfacher sich artikulieren oder über den Wein sprechen kann als auf Deutsch, finde ich eigentlich auch spannend irgendwo. Und für dich war das auch kein Problem dadurch, dass ihm die Möglichkeit auch hier besteht, regelmäßig auf Englisch zu erklären.
Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich habe ja dann noch 2 Jahre in einem Gummibetrieb in Cottbus gearbeitet und da war es genau dann auch der Fall, dass wir wirklich einmal im Quartal nur einen englischen Gast hatten. Und da fand ich das auch extrem schwierig, das umzuswitchen. Aber ich habe mich dann jetzt hier relativ schnell wieder dran gewöhnt. Mhm. Genau, und das lief dann wirklich so, wie ich mir das gedacht hatte. Und
wenn wir jetzt gerade noch mal über deinen Lieblingswein sprechen, was würdest du denn dazu für ein Essen empfehlen?
das ist gut, ja. Das kommt jetzt so, weißt du, so den Kopf aus der Ecke raus. So. Und was jetzt? Aber das musst du erst mal trinken, bevor das ist doch dein Lieblingswein.
Das ist auch mein Lieblingswein, aber ich wollte mir meine Kehle kurz anfeuchten.
Ja, ja. Sehr gut.
Ich bin jetzt gerade wieder Richtung, was haben wir momentan bei uns auf der Karte? Und ich würde prinzipiell Richtung Thunfisch eventuell gehen.
Sehr gut.
Bisschen Limettenvinaigrette dazu. Bisschen Meerrettich. Da finde ich die Frucht extrem schön. Und der hat noch ein bisschen Säure, was dann auch wieder zur Limette wieder schön passt.
Diese Scheurebe zeigt einfach extrem viel Exotik. Ja? Das stellt halt so einen Kontrapunkt zu der Schärfe, die einfach in der Meerrettich, der Wasabi, der bei dem Thunfisch mit dabei ist. Perfekte Kombi. Sehr gut, Henry. Das haben
Sie wunderbar gemacht. Dankeschön. Sie kriegen 2 Punkte.
genau, und nach diesem 5-Gang, mir wurde mal gesagt, bevor die Dame nicht singt, redest du weiter. Und nachdem ich das ausgesprochen habe, ist ja auch noch, du begründest es, deine Empfehlung zu den Gerichten und danach gehst du nochmal von oben nach unten durch und sagst, bei welcher Temperatur die Weine servieren würdest, in welchem Glas und eventuell, ob du die Weine karaffieren, dekantieren würdest.
Was ist der Unterschied zwischen karaffieren und dekantieren?
Dekantieren tut man einen alten Rotwein, wo man das Depot vom Wein trennen möchte und karaffieren kann man zum Beispiel auch mit jungen Weinen machen, die einfach die Luft brauchen.
Egal, ob sie rot oder weiß sind?
Genau, also ich habe zum Beispiel zum Zwischengang hatte ich einen Kabeljau mit Weißweinrisotto und Beurre Blanc. Und da hatte ich aus dem Willamette Valley von Nicolas J. den Chardonnay. 2019er Jahrgang und das ist ja ein sehr opulenter Wein. Und dementsprechend habe ich dann auch in der Begründung gesagt, ich würde ihn in einem Burgunderglas servieren und ihn mindestens eine halbe Stunde belüften. Dadurch, dass es dem Wein einfach extrem
belüften gut wäre dann das Karaffier.
Genau. Und auch dafür gibt es eben jeweils einen halben Punkt. Mhm. Und somit, es geht in so einem Wettbewerb.
Das sind schon strenge Regeln.
Ja, du musst so ein Hamster sein. Du musst Punkte hamstern. Das ist ganz, ganz wichtig bei so einem Wettbewerb. Und was Mirko gerade gesagt hat, solange die dicke Dame nicht singt, redest du einfach weiter.
Wer ist die dicke Dame?
Die dicke Dame ist die Uhr. Das sagt man so.
Ja. Ist das euer Ernst?
Ja. Das ist eine Redewendung. Kennst du die wieder?
Nein.
Du und Redewendung, das ist auch Neverending Story. Auch.
Ja, aber deswegen bin ich ja gerne hier. Ich lerne immer, jeden Tag lerne ich was von euch.
Und da geht es dann eben auch so drum, du sprichst dann nochmal eine Aperitif-Empfehlung aus, du sprichst noch eine Digestiv-Empfehlung aus, du sprichst noch eine Kaffee, eine Tee-Empfehlung aus, empfiehlst noch eine Zigarre dazu. Und das, je nach Bewertungsschema, kann das eben Punkte bringen. In dem Fall gab es viele Punkte.
In dem Fall gab es viele Punkte. Das hat ja bis zum ersten Platz gereicht.
Bis zum ersten Platz
gereicht. Hamstern dann von Informationen, was die Aperitif-Empfehlung ist. Und zum Beispiel, was ich noch vergessen habe, im Hauptgang haben sie jeden Kandidaten eine kleine Falle gestellt. Es gab, glaube ich, Filet vom Black Angus. Und da gibt es klassisch Rotwein dazu. Ich wollte aus Italien Kaumanifrau von Umina Romana machen. Und da hatte Max dann unterbrochen und hat gesagt, Entschuldigung, wir würden sehr gerne einen Wein aus Übersee zu diesem Gericht genießen. Mhm. Und hatte man zum Beispiel schon aus Übersee einen Wein gewählt für den Hauptgang, haben sie natürlich den Spieß umgedreht. Und dann musste man dann aus Europa...
Geschenkt. Ja, auch da geht es einfach darum, den Kandidaten oder die Kandidatin so kurz aus dem Konzept zu bringen und einfach zu sehen, können sie Situationen reagieren.
Was ja auch tagtäglich im Restaurant
passiert. Genau, du kommst an den Tisch und der Gast sagt auf einmal, ach, jetzt hätte ich aber doch lieber gern noch einen Weißwein zu meinem Steak. Und es geht einfach darum, dass du halt Situationen
händelst. Also ist es dann doch wirklich, wenn ich das alles richtig raushöre und auch unsere Zuhörer, ist es sehr realitätsnah. Genau. Und das meintest du, dass sich das eben in diese Richtung entwickelt hat, was ja eine ziemlich positive Richtung ist.
Ne? Absolut. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du hier im Restaurant stehst und ein Gast zu dir sagt, ich hätte jetzt gern, dass sie mir einen Wein empfehlen, aber vorher zählen sie mir noch 5 Weingüter aus China auf oder so. Also das findet ja nicht statt. Ne?
Ja.
Aber eben solche Situationen, die praxisnah sind, haben wir ja tagtäglich zu bewältigen. Und das ist eben eine sehr, sehr positive Entwicklung in diesen Sommelier-Wettbewerben. Das ist nicht mehr, es gewinnt nicht mehr der Roboter, der am besten Weinbücher auswendig lernt, sondern es gewinnt am Ende wirklich der beste Sommelier, die beste Sommeliere, die Gastfreundschaft. Es gibt auch immer Punkte auf Auftreten. Habe ich mich bei dem Kandidaten wohlgefühlt. Auch da gibt die Jury immer Punkte für. Ne?
Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Mirko, was ist denn die Mehrzahl von Sommeliere?
Sommelier, viele Sommeliere.
Sommeliasse. Wir trinken mal, ja, sehr gut. Ich wollte mal den Kandidaten. Fand ich einfach nur ganz spannend. Genau. Was haben wir denn als nächstes? Jetzt sind wir direkt auf Rot. Also direkt Vollgas in die Nase. 17 kann ich nur lesen. Was dein Lieblingsrotwein? Erzähl.
Arnold Roberts, der ist Syrah aus Sonoma Coast. Und das ist für mich wieder so dieses, ich trinke sehr gerne Weine vom Weingut Odinsthal, weil ich damit Emotionen verbinde. Ja. Und das ist genauso ein Emotionswein für mich. Und zwar ist das der Wein, den ich an meinem ersten Abend, wo ich euch kennengelernt habe, dass den Betrieb getrunken habe. Ich hatte...
Hast du da schon angestellt?
Nein.
Ach, du warst einfach
im Praktikum.
Ah,
genau, genau. Da hat die die liebe Julia, die meine Praktikumsleitung
mein
war,
Lieblingsimbotte,
hat gesagt, es ist gerade nicht viel zu tun, dementsprechend machen wir den Laden zu. Und wir gehen auch in eine schicke Weinbar was trinken. Und da hatten wir erstmal einen 2015er Riesling von Weingut Diehl, Goldloch. Und dann halt danach den Sylvar von Arnold Roberts. Und das war dann auch sowas, ich hatte noch nicht viel Erfahrung mit Überseeweinen und habe auch mal gedacht, dass die sehr opulent überladen sind. Und das ist dann auch schon ein Wein, wo man in der Blindverkostung sagen könnte, der gehört vielleicht nicht Richtung Übersee, sondern vielleicht nach Frankreich. Genau. Und dementsprechend Emotionen und einfach ein verdammt, verdammt guter Wein.
Ja, also ich finde auch gerade das ganz spannend, dass du gesagt hast, den könnte man auch nach Frankreich stecken. Wenn du an unsere Folge letzte Woche mit den Rhone-Weinen denkst,
ja.
Das riecht fast so wie der Cornasse, ne?
Mit ja, diesem
Rosmarin.
Ja. Musste ich als allererstes dran denken, ehrlich gesagt. Ich wollte es nicht sagen.
Und das fasziniert mich tatsächlich. Ist auch einer meiner Lieblingsweine tatsächlich. Richtig geiler, fleischiger Syrah. Mhm. Es ist wie so, das hat für mich auch so ein bisschen was von dem Geruch, wenn du, wir hatten ja auch schon öfters mal über Beef Tartar gesprochen, wenn du so Filet, wenn du Fleisch klein schneidest. Das hat für mich so einen ganz speziellen, oder wenn du Fleisch wolfst, wenn du es durch einen Fleischwolf drehst.
Ja, und also Tartar sollte nie gewolft werden, aus meiner persönlichen Sinn.
Da bin ich voll und ganz bei dir, aber es gibt ja durchaus auch Produkte, wo ein Wolfen Sinn macht. Und,
ja.
Oder ich habe früher mit meinem Großvater selber Wurst gemacht und so weiter. Und
Na, das ist dann, ja, okay, ja, das verstehe ich.
Ne, aber ja, Tartar gehört natürlich handgeschnitten, das steht außer Frage. Aber dieser Geruch, dieses von Fleisch, das ist für mich...
Ja, bei mir, ich rieche da eher dieses leicht ledrige, dieses, wie soll ich sagen, Beere, es gibt trotzdem noch eine Beere irgendwie im Hintergrund, dieses Leder und diese Frucht, die vermischen sich bei mir in der Nase und ich assoziiere das auch ganz oft mit Fleischschneiden. Also, weil da auch dieses, so ein Eisen, bei Fleisch ist ja sowieso Eisen drin, aber ich verbinde es einfach damit. Es ist positiv, ne? Es ist keine negative Aussage.
Ja, es geht jetzt auch in Richtung schwarzen Pfeffer, dann hast du noch ein bisschen Süßholz oder Lakritz vielleicht ein bisschen mit dabei.
Sehr geiler Wein.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Wie war das denn für dich, als du gehört hast, dass du Platz 1 bist?
Moderator-Frage. Nach und nach aufgerufen und das ist, also erstmal der Wettbewerb ist dafür ausgelegt, dass auch die jungen Leute sich verbinden können und da gibt es keinen letzten Platz, sondern es gibt Platz 1 bis 3 und alles, was danach kommt, ist Platz 4. Es gibt keinen letzten, sondern...
Gerne, ich habe auch immer, einen Kochwettbewerb reingenommen.
Okay.
Dann auch mal Platz 4.
Dann waren halt die ersten drei Kandidaten auf der Bühne und dann habe ich mir gedacht, gut, du hast 1 bis 3 gemacht. Dann wurde der Vincent aufgerufen, der auch hier aus Hamburg kommt. Schön, und dann habe ich rübergeguckt und der Leo ist ein unfassbar, das ist ein Theoriebiest. Also der, wo wir die Auswertung hatten und über die Fragen gesprochen haben, hatte der zu jeder Frage aus dem Theorietest hatte der eine Antwort. Mhm. Dementsprechend war mir jetzt klar, es wird was Knappes werden und es war dann auch im Endeffekt knapp, aber ich hatte dann Gott sei Dank durch die Praxis das rausgerissen und dann wurde halt er aufgerufen und er hat mich nur so angegrenzt und das ist immer noch, ich habe dermaßen angefangen zu zittern, das war wirklich so dieses, okay, krass. Und dann,
oh, wie
und
toll.
Dann war nur so dieses, ich habe mich leicht umgedreht und dann stand da halt Max einfach mit seinem Handy in der Hand und das war dann so, und ja, dann erster Platz, herzlichen Glückwunsch Mirkulisk, und dann stehst du da so auf, alle klatschen und dann bist du da hoch und reißt da jedem die Hand und dann bin ich auch erstmal rumgegangen und habe jeden der anderen fünf einmal ganz kurz umarmt und dann auch mit Vincent und Leon erstmal abgeschlagen, weil das war dann doch,
ja,
fällt mir bis hierhin immer noch extrem schwer, vor allem wenn man sich dann umdreht und dann einmal ganz kurz einen Maximilian Wilm in die Augen schaut, wie er grinsend dasteht,
ja, der ist mit dem Handy. Bist du stolz auf ihn oder?
Ich bin auf jeden Fall stolz auf ihn, er hat viel umgesetzt, was wir auch trainiert haben und
da kommen wir in die Tränen.
Hat es wirklich extrem gut gemacht und aber auch die anderen Kandidaten waren stark. Also man sieht, dass man sollte sich schon auch so ein bisschen auf so einen Wettbewerb vorbereiten. Wir von der Jury hatten den Kandidaten auch allen so ein bisschen so einen Leitfaden an die Hand gegeben, was geprüft werden kann und nach welchen Kriterien das geprüft wird, sodass man sich wirklich gut darauf vorbereiten konnte.
Für so Jungsommel, wird das dann in den nächsten Wettbewerben, wird es dann schwieriger werden? Oder ja, also da.
Also das, wir haben jetzt schon, zum Beispiel, es gab dann auch noch ein Blind Tasting, wo die zwei Weine vor sich stehen hatten, ein Weißwein oder ein Rotwein, den sie halt beschreiben mussten. Und da haben wir schon natürlich auch Weine ausgesucht, die erkennbar waren. Wir haben da jetzt nicht die irgendwie das Freekickste, Ausgefallenste, sonst was gemacht, sondern es war ein recht einfacher Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Den mussten sie aber auch auf Englisch beschreiben, was, glaube ich, für viele auch eine sehr große Herausforderung war.
Mhm.
Und dann gab es ein Gamay aus dem Buschel, also zwei sehr typische Weine für das, was sie sind. Und es geht ja auch darum, du willst da ja niemanden demotivieren in so einem Wettbewerb. Ne? Natürlich soll der Beste gewinnen, das steht außer Frage.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber auch die jetzt nicht gewonnen haben, haben alle dann im Nachhinein gesagt, und ich bin nächstes Jahr wieder hier und nächstes Jahr will ich noch besser
werden. Ja, das ist das Beste, was einem Wettbewerb passieren kann.
Genau. Und für mich, das, was Mirko gerade schon angesprochen hat, was so ein Wettbewerb eben auch immer auszeichnet, ist, du fährst da als Kandidat hin und du fährst mit ganz vielen neuen Bekanntschaften und Freunden wieder nach Hause. Weil du lernst einfach tolle Menschen kennen, die das gleiche Interesse haben wie du, die auch vielleicht genauso verrückt sind wie du. Und die Jungs hatten viel Spaß abends zusammen. Das wurde dann ordentlich gefeiert auch. Es wurden ein paar Fläschchen Wein aufgezogen.
Hatte gehört.
Und es gab ein schönes Gala-Menü tatsächlich. Also das ist auch ein tolles Event. Und das habe ich auch immer sehr an den Wettbewerben geschätzt. Also auch wenn ich jetzt an meine Weltmeisterschaft, an meine Europameisterschaft so denke, du hast keinen Gegner, du hast Kollegen, mit denen du einen Wettbewerb machst.
Ja, aber so ein gewisser... So
ja, natürlich.
Man beißt sich ja schon aber manchmal.
Aber du freust dich auch für den oder diejenige, die dann am Ende gewonnen hat. Also es geht gar nicht drum, du gönnst es einfach jedem, der dort ist. Weil du weißt genau, was die durchgemacht haben, hast du auch durchgemacht. Und
ja. Es
soll einfach der Beste gewinnen, das steht außer Frage. Oder die Beste. Aber es ist, geht eben... Und wenn ich es nicht selber bin, dann freue ich mich für denjenigen oder diejenige, die da oben dann steht und da dann auch verdientermaßen steht. Und
natürlich.
Das sollte, glaube ich, auch immer, das ist ja so ein bisschen dieser olympische Gedanke, dabei sein ist alles und möge der Beste gewinnen. Aber natürlich, wenn man den Anspruch hat, dort gewinnen zu wollen, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber es fallen ja vielleicht auch Menschen zu so einem Wettbewerb, um einfach eine gute Zeit zu haben und Spaß zu haben. Ne? Das kann ja auch sein. Aber Mirko hatte ein kleines Ziel, das haben wir jetzt erreicht. Und jetzt bereiten wir ihn dann auf den internationalen Wettbewerb vor, weil er wird dann das ist ja von einem bestimmten Verband, von der Chaîne de Rôtisserie, so eine Genussvereinigung. Mhm. Und die organisieren eben auch eine Weltmeisterschaft, kann man sagen, für Jungsommeliers. Das sind dann so ja, so 16 bis 20 Kandidaten aus der ganzen Welt, eben aus den USA. Das findet dieses Jahr in Lissabon statt. Da gibt es ja auch ein Rahmenprogramm. Man geht ein bisschen Weingüter besuchen und so. Und man fliegt dorthin und hat einfach eine tolle Zeit und hat dann eben auch diesen Wettbewerb natürlich. Aber durch diese Wettbewerbe bin ich zum Beispiel auch einfach sehr, sehr gut vernetzt. Heutzutage geht es ja auch noch schneller mit Instagram und so weiter. Ich sehe halt, was trinken die Leute in Asien schon. Das gibt es bei uns vielleicht noch gar nicht. Oder man erkennt...
Verrat sind, nicht alles.
Vielleicht sind es die Trends in den USA gerade. Und das ist einfach schön. Und das ist eine tolle Community, die Sommelier-Welt. Und ja, hast du gut gemacht,
Mirko. Extrem spannend. Mirko, um eine Sache würde ich dich noch zum Ende des Podcasts bitten. Was würdest du oder was möchtest du den jungen Menschen, die hoffentlich uns auch zuhören, die in der Gastronomie sind und noch unentschlossen sind, ob in welche Richtung es gehen soll, wie würdest du diese Menschen motivieren, Sommeliers zu werden, in der Gastronomie zu sein und vielleicht noch andere mit in diese unfassbar tolle Branche mitzuziehen, ob es Köche sind, Sommeliers sind oder unfassbar tolle Guest Relation Managers, Servicemenschen.
Gastronomie ist meines Erachtens nach immer noch einer der besten Berufe der Welt, einfach weil du Menschen eine unfassbar schöne Zeit bescheren kannst. Mein Vater hat immer gesagt, denke mal dran, wenn andere feiern, musst du arbeiten. Das habe ich aber nie negativ gesehen, weil du bist der Grund dafür, dass sie eine schöne Zeit haben. Und wenn sie zu uns kommen und dann ein Fünf-Gang-Menü essen und du eine Weinbereitung dazu machst oder da eine Weinbereitung machen kannst, ist das einfach unfassbar schön. Und wenn die dann mit einem Lächeln gehen und dann sogar dir noch sagen, die Empfehlungen von Aperitif bis über die erste bis zehnte Flasche Wein war sehr gut und das macht einfach extrem viel Spaß, vor allem, wenn noch Leute wiederkommen und sagen, Mensch, das hat letztes Mal so schön gepasst zwischen uns, ich würde mich freuen, wenn du das heute wieder machst, ist das unfassbar toll. Und das ist auch das Gleiche, wenn du dir überlegst, als du bist zwar als Koch vielleicht nicht mal ganz draußen am Gast, aber wenn du da was auf den Teller bringst und dann die Resonanz vom Service hörst oder das im Internet liest, ist das ja auch schon diese Anerkennung. Jemand hat sich in das Restaurant gesetzt und das Gericht, was du rausgebracht hast, hat ihn glücklich gemacht, ist das ja auch ein unfassbar schönes Gefühl. Und dementsprechend, wenn man es schätzt, anderen Menschen eine schöne Zeit zu bereiten, dann ist die Gastronomie extrem toll. Und gerade wenn es ums Thema Wein geht, sollte man das immer so betrachten. Es handelt sich im Prinzip eigentlich nur um vergorenen Traubensaft und trotzdem ist es einfach eine unfassbar große Welt. Und wenn man sich auf die einlässt, dann macht es nicht nur theoretisch Spaß, sondern man hat natürlich auch noch was Gutes im Glas.
Hört, hört! Auf dich und herzlichen Glückwunsch, liebe Leute. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an, um die Welt gastronomisch noch ein bisschen besser zu machen.
Genau.
Max?
Ich sage wieder danke fürs Zuhören. Mirko, nochmal herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, wir sind stolz auf dich und jetzt musst du halt nur noch Weltmeister werden, aber...
Das kriegen wir hin. Genau. Och, das kriegen wir. Sehr gut. Die Ambitionen sind da. Wir machen so weiter. In Hamburg sagt man...
Tschüss, bis nächste Woche.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfields Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.